das ist, glaube ich, das, was in der gegenwärtigen Polarisierung eines der großen Probleme ist, ist nicht, dass wir überhaupt Polarisierung haben. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum rum. Sondern, dass wir eine Polarisierung haben, in der es ausgerechnet der extremen Rechten gelungen ist, einen Pol in diesem Schema zu besetzen und eine politische Drohkulisse zu sein. De facto besetzt die AfD die Hälfte des politischen Diskurses. Die anderen hören nicht auf, über sie zu reden. Die können auch nicht aufhören, über sie zu reden. Ne? Dann ist die einzig logische mittelfristige Antwort, sie von diesem Pol wegzukriegen. Und das heißt entweder, man muss sie verbieten, dann sind sie da einfach nicht mehr, weil sie nicht mehr da sind. Dafür sehe ich aber gerade weder den Willen noch irgendwas, was in die Richtung geht. Oder man muss sie von diesem Platz wegkriegen. Und von diesem Platz kriegt man sie nur weg, indem den der anders einnimmt. Das heißt, wenn jemand Fundamentalopposition für sich glaubhaft machen kann, dann hat er eine Chance, die AfD von diesem Platz zu schubsen.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche spreche ich hier mit Nils Kumka über sein Buch Polarisierung. Darin blickt der Soziologe auf die verbreitete Sorge um die Spaltung der Gesellschaft. Eine zentrale Erkenntnis dabei, das Problem ist nicht Polarisierung an sich. Die gehört notwendig zu unserem politischen und medialen System, sondern dass es der extremen Rechten gelungen ist, den Pol der Fundamentalopposition zu besetzen und die Mitte vor sich herzutreiben. Im Dissens-Podcast spreche ich mit Nils Kumka darüber, warum AfD und Co. so gut sind im Polarisierungsgame und warum es für Linke darum gehen muss, Konflikte nicht zu scheuen, sondern richtig zu polarisieren und die Rechten als Angstgegner abzulösen. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Herr Kumka, erstmal schön, dass Sie im Dissens-Podcast dabei sind. Herzlich willkommen, hallo.
Schön, dass ich dabei sein darf. Hallo.
Ja, wir wollen über Polarisierung sprechen. Die Frage, wie gespalten ist die Gesellschaft und was können wir dagegen tun, das gibt es ja in unzähligen Varianten, das hören wir ja immer wieder. Und es gibt ganz verschiedene, vor allem widersprüchliche Antworten darauf. Herr Kumka, Sie legen in Ihrem Buch nahe, dass die verbreitete Sorge, ob die Gesellschaft nun polarisiert oder gespalten sei, dass die uns gar nicht groß weiterbringt und laden zu einem anderen Blick auf das Thema ein. Wir wollen das natürlich aufrollen, aber für den Anfang vielleicht mal prägnant zusammengefasst. Was ist denn Ihrer Ansicht nach das größte Problem in unseren Debatten über Polarisierung und Spaltung oder die vermeintliche Polarisierung und Spaltung? Und wie ging es denn vielleicht anders? Was wäre vielleicht ein sinnvoller Perspektivwechsel?
Also ich glaube, die einfachste Art, die Frage zu problematisieren, die haben Sie eigentlich schon vorweggenommen. Also das Erste, was ja auffällig ist, wir beschäftigen uns da mittlerweile ja seit Dekaden mit. Also in den USA ja auch schon noch ein bisschen länger als hier. Und es ist ja einfach empirisch evident, dass man damit irgendwie nicht vorankommt. Also die Sorgen werden immer größer und die wahrgenommene Spaltung wird auch nicht kleiner. Also irgendwie scheint man nicht so richtig einen Weg zu finden, wenn man die Frage so stellt. Aber das ist jetzt natürlich ein bisschen flapsig. Das könnte ja an vielem liegen. Was auffällig ist oder was am Anfang meines Überlegens stand, war viel eher die Beobachtung, dass es eben einerseits diese zunehmende Sorge gibt. Und das ist wirklich fast egal, wie man das misst. Also relative Nennhäufigkeit des Begriffs in der Presse oder Menschen bekunden in Umfragen, 80% in einigen bekunden Sorge, dass die Gesellschaft immer stärker polarisiert ist, dass die Gesellschaft gespalten ist. Also es gibt diese Sorge und die geht auch nicht weg. Und gleichzeitig wissen wir aber, wenn die empirische Sozialforschung versucht, soziale Spaltung zu messen, also im Sinne von Polarisierung zu messen, so wie die Leute sich drum sorgen, also versucht rauszufinden, gibt es wirklich diese auseinanderdriftenden Meinungslager, wird die Mitte immer dünnt die aus und an den Rändern des Meinungsspektrums finden sich so konsolidierte Lager, die sich feindlich gegenüberstehen. Also wenn man das versucht zu messen, dann findet man es einfach nicht.
Okay.
Das heißt, man steht irgendwie vor der unbequemen Realität, dass es einerseits empirisch unabweisbar ist, dass die Leute sich da sorgen und andererseits aber das, wovor sie sich sorgen, irgendwie erstmal nicht auf Lager zu sein scheint. Und das war für mich der Anlass zu sagen, auch gerade weil die Sorge gar nicht abnimmt, wenn man den Leuten das sagt. Also es gab ja vor zwei Jahren diesen Bestseller Triggerpunkte von Mao und Kollegen von der Humboldt-Universität. Die haben ja im Prinzip genau das gezeigt. Die haben gezeigt, diese zwei Meinungslager gibt es nicht. Das ist sehr viel komplexer, das geht wild durcheinander. Die meisten tummeln sich in der Mitte. Das, was als Polarisierung wahrgenommen ist, kommt auf jeden Fall nicht aus den Köpfen der Leute, wenn man so will. Im Sinne von aus den Einstellungen der Leute. Und obwohl das Land auf, Land ab in jeder Zeitung besprochen worden ist, nimmt die Sorge vor der Polarisierung aber nicht ab. Und ich glaube, wenn man so eine enttäuschungsresistente Erwartung beobachtet, also wenn man das Gefühl hat, da ist was, was die Leute so umtreibt, dass es sozusagen diskursiv nicht aufhört zu brummen um diesen Begriff. Selbst wenn man eigentlich sagt, da ist doch gar nichts. Dann ist das ein guter Grund, sich zu fragen, ob man vielleicht an der falschen Stelle geguckt hat. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt.
Also es reicht nicht, einfach Entwarnung zu bringen und zu sagen, okay, die Warnungen davor sind falsch, weil empirisch lässt sich das nicht zeigen. So, das ist ja auch ein möglicher Umgang und auch ein Umgang, den wir damit vielleicht beobachten.
Genau, das wiederum machen wir auch schon eine Weile, aber die Entwarnung kommt eben auch nicht an. Ja, und also das ist halt auch eine Forschungsintuition von mir meistens. Ich habe das Gefühl, wenn die Öffentlichkeit so mit was beschäftigt ist, dann beschäftigt sie da was. Dass das einfach Einbildung ist, ist, glaube ich, das wäre zu einfach. Gerade wenn man beobachtet, wie gesagt, die Sorge nimmt ja gar nicht ab. Und es trifft da mit einer anderen Beobachtung zusammen, die ich eigentlich in einem anderen Forschungskontext gemacht habe. Ich habe mit Kolleginnen Uwe Schiemann, Serena Pongratz und Rosalie Böge zusammen ein Forschungsprojekt in Bremen gemacht. Da haben wir, eigentlich wollten wir die Politikbilder unterschiedlicher sozialer Klassen untersuchen. Das war jetzt gar nicht im Rahmen von so einem Polarisierungsprojekt oder so. Aber da kam raus, man immer mal die Leute so frei von der Leber weg reden lässt darüber, was sie sozusagen als Polarisierung wahrnehmen und die sich miteinander unterhalten und Beispiele suchen, dann sprechen die gar nicht von Meinungen. Also die sagen eben nicht, unsere Meinungen gehen immer weiter auseinander. Das würden sie vielleicht als Definition geben, wenn man sie fragt, aber wenn sie sozusagen einfach Beispiele suchen, dann beschreiben die nicht Meinungen, sondern sagen viel eher sogar solche Sachen wie, früher waren wir doch auch nicht einer Meinung und konnten trotzdem miteinander reden. Und die Beispiele, die sie finden, betreffen viel, viel eher die politische Kommunikation als die Einstellung der Leute. Und das war der Ausgangspunkt meiner Überlegung, dann zu sagen, vielleicht muss man über Polarisierung aus soziologischer Sicht nochmal so nachdenken. Man muss halt sagen, vielleicht steht am Ausgangspunkt nicht eine Verschiebung der Meinung oder eine wahrgenommene Verschiebung der Meinung. Wie soll das eigentlich auch gehen? Die Leute laufen ja nicht mal mit dem Block durch die Fußgängerzone und schreiben sich die Meinung von irgendwelchen Leuten auf und stellen dann fest, dass die auseinandergehen. Sondern die Leute beobachten politische Kommunikation. Mhm. Die stellen fest, dass bestimmte Leute sich äußern und sich auf eine Art und Weise äußern, die ihnen das Gefühl geben, die Gesellschaft ist polarisiert. Und vielleicht müssen wir viel, viel eher über den Strukturwandel der politischen Kommunikation und Strukturlogiken der politischen Kommunikation sprechen, als über die Einstellung der Leute. Und vielleicht kommen wir dann mal da dran, was uns da eigentlich umtreibt. Das ist sozusagen das technische Problem. Und dann habe ich auch auf einer bisschen anderen Ebene gelagert, ein politisches Problem gehabt. Das hat mich auch so ein bisschen motiviert mit dieser Polarisierungsdebatte, weil ich den Eindruck hatte, Polarisierung ist so ein wissenschaftlich neutral klingender Begriff, der von zahlreichen Akteuren auch einfach benutzt wird, um auf wahnsinnig unpolitische Art und Weise über Politik zu reden. Na, also wahnsinnig viele Probleme, die wir beobachten und die Leute mit Polarisierung dann in Verbindung bringen, hängen relativ eindeutig mit dem Aufstieg der extremen Rechten und mit einer rechten Mobilmachung zusammen. Aber die Polarisierung gibt uns sozusagen die Möglichkeit, darüber zu reden, ohne Akteure beim Namen zu nennen und uns so ein bisschen die Haare zu raufen über das gesellschaftliche Verhängnis, das da über uns hereinbricht. Und das wollte ich auch gerne ein bisschen aufbrechen. So, und diese beiden Motivationen zusammen.
Ja, voll. Ich meine, dieses Hände in die Luft werfen und sagen, oh Gott, die Gesellschaft ist so gespalten, so polarisiert, ja, das kennen wir zu Genüge, ne? Und dann sind es wahlweise die Rechten oder auch die bösen Linken, Hufeisen und so, die dran schuld sind, dass die arme Mitte bedroht ist. Das ist ja allgegenwärtig und ja, damit lenkt man vom eigentlichen Problem des Rechtsextremismus ab oder wie auch die verrohte Mitte, ja, die Gesellschaft selbst spaltet und damit den Faschisten in die Karten spielt. Aber genau, ja, kommt gerade zu Rechtspopulismus, radikalisierter Mitte und Möglichkeiten von links dagegen zu polarisieren, dazu später mehr. Gerade nochmal eine Frage zum Ausgangspunkt, der ja ist, dass die Einstellungen, wie Sie schon sagten, in der Gesellschaft nicht so polarisiert sind, sondern wir es mit einer verstärkten Polarisierung in den Parlamenten und in der politischen Kommunikation zu tun haben. Mhm. Hätte mich interessiert, ist die Wahrnehmung von einer extremen Polarisierung oder einer zunehmenden Polarisierung auch nicht dem Umstand geschuldet, dass wir heute in politisierteren Zeiten leben? Also spätestens vielleicht mit der Finanzmarktkrise 2008, so als dann irgendwie so diese postpolitischen Zeiten zwischen Ende des Realsozialismus, Wiedervereinigung, diese neoliberalen Jahrzehnte dann die ersten Kratzer bekommen haben. Und das zieht sich ja bis heute, neben dann anderen Krisen, die politische Konsense der Mitte, wie beispielsweise eine marktkonforme Demokratie, dann in Frage stellen, wie zum Beispiel auch die Klimakrise und ihr Zusammenhang mit dem Kapitalismus, dass das alles zu bröckeln beginnt. Und linke Mobilisierungen wurden nach der Finanzmarktkrise, haben es nicht geschafft durchzudringen. Und seitdem haben wir einen Aufstieg der Rechtspopulisten in Europa, die sich als Alternative zum Status quo setzen. Ja. Also hätte mich interessiert, ist da nicht de facto eine politische Polarisierung da? Heute, glaube ich, ordnen sich auch weniger Leute als noch vielleicht in den Merkel-Jahrzehnten der politischen Mitte zu, wenn man sie fragt, wo seht ihr euch? Ja, seht ihr euch irgendwie in der Mitte oder seht ihr euch eher links oder rechts? Ja, also ist das nicht eine Wiederkehr der Polarisierung, die uns irgendwie so nach Jahrzehnten so einer bleiernen Technokratie irgendwie, there is no alternative, große Koalition, ja, 16 Jahre Merkel, das sind alles ja vielleicht so die Symbole für so eine postpolitische Zeit, in der wir lange gelebt haben. Und plötzlich angesichts von Krisen und mangelnden Antworten einer sogenannten Mitte rücken auch dann Phänomene links und rechts, ja, der Mitte dann mehr in den Fokus, ja. Und das trägt vielleicht auch zu einer wahrgenommenen Polarisierung bei, dass wir einfach auch in politisierteren Zeiten leben.
Ja, das ist eine wahnsinnig komplexe Frage, oder streng genommen sind es vielleicht auch einfach vier. Also ich glaube, die erste Beobachtung ist richtig. Die erste Beobachtung ist, Polarisierung treibt uns in verstärktem Maße um, weil wir es mit einer Politisierung des Alltagsdiskurses zu tun haben. Ich glaube, das ist richtig. Womit ich mich schwer tue, sind diese Großperiodisierungen, weil die bei Beobachtung zumindest im internationalen Vergleich nicht so richtig aufgehen. Also um nur so ein paar Beispiele zu nennen, in den USA beginnt die Sorge um die Polarisierung eigentlich mit dem Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton in der Lewinsky-Affäre. Und mit der Radikalisierung der Republikaner, die eigentlich schon Anfang der 90er anfängt.
Okay.
Der Aufstieg der Rechtspopulisten bzw. der extremen Rechten in Europa beginnt auch nicht mit der Finanzkrise, sondern in ganz, ganz vielen Ländern viel, viel früher. Also die Konsolidierung der Haider-FPÖ oder der Aufstieg des damals noch Front National in Frankreich setzt ja viel, viel früher ein. Da zieht Deutschland quasi nur nach. Und es ist so, dass die 90er, die ja in der Tat in der öffentlichen Wahrnehmung eine entpolitisierte Dekade sind, so ein bisschen, in der dann, ich hatte 1992 war das Unwort des Jahres, das habe ich neulich nochmal irgendwo gehört, war Politikverdrossenheit, ne? Also das ist sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung eine chronisch niedrig polarisierte Periode und gleichzeitig ist es, was politische Gewalt angeht, eine der brutalsten Perioden, die wir jemals erlebt haben in der Bundesrepublik. Wenn nicht sogar die, ich habe die Zahlen nicht ganz präsent. Das heißt, manchmal ist so ein bisschen die Frage, wer ist eigentlich politisiert, wo findet das statt und wer steigt da eigentlich gerade? Das ist gar nicht so einfach aus diesen großen Wellen abzuleiten.
Ja.
Aber also was ich unterstreichen würde, ist ja, es gibt eine Politisierung des Alltagsdiskurses und was ich in meinem Buch auch niemals machen wollte, auch wenn ich bemerkt habe, dass das der eine oder die andere so verstanden hat, ist sozusagen diese Entwarnungsdiagnose verdoppeln. Also die Aussage des Buches soll nicht sein, es gibt gar keine Polarisierung, beziehungsweise Polarisierung ist unvermeidlich, das ist ja dann die Schlusspointe, jetzt stellt euch mal nicht so an. Sondern erstmals die Feststellung, doch, was wir beobachten, ist schon real. Also es gibt den Aufstieg der extremen Rechten, es gibt eine ganze Reihe Probleme, die damit zusammenhängen. Polarisierung hat auch jede Menge negative Nebenfolgen. Aber das, was wir als Polarisierung beobachten, wenn wir überhaupt sinnvoll von irgendwas sprechen wollen, also diese kommunikative Polarisierung des politischen Raums, ist erstmal eine quasi, also ich würde sagen notwendige, aber zumindest hochwahrscheinliche Begleiterscheinung der Politisierung des öffentlichen Diskurses. Also wenn es um Politik geht, dann stellt sich Polarisierung fast von alleine ein. Mhm. Und das heißt, solche Dinge, die wir eigentlich gewohnt sind, glaube ich, auch positiv zu bewerten, also so eine Demokratisierung des politischen Diskurses im Sinne von mehr und mehr Leute haben die Möglichkeit, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen, oder die Partizipation des Publikums allgemein im politischen Prozess, also hohe Wahlbeteiligung, Leute haben das Gefühl, es geht in der Politik um was und so. Das ist alles ganz, ganz eng verzahnt mit Polarisierung im Sinne von kommunikativ geht es da hoch her und alle haben den Eindruck, zwei Lager gehen aufeinander los. Nur darf man das eben nicht verwechseln, und das ist die Pointe am Anfang, man darf das nicht verwechseln mit einer Verschiebung der Einstellung, weil da stimmt es einfach nicht. Also die Meinungen haben sich nicht systematisch so verändert. Und das finden wir in den Umfragen immer wieder. Die Meinungen sind nicht systematisch nach rechts gerückt, auch wenn es da durchaus leichte Bewegungen gibt. Die Meinungen klaffen nicht auseinander. Die Einstellungsprofile sind viel zu komplex. Also diese Idee, dass das so ein konsolidiertes Lager in dem Sinne gäbe, zum Beispiel von diejenigen, die für geschlossene Grenzen sind, sind auch gegen Corona-Schutzmaßnahmen, sind auch gegen die gleichgeschlechtliche Ehe oder so. Diese Äquivalenzketten, die existieren in den Einstellungen der Leute einfach so gar nicht. Da geht es wild durcheinander. Also da gäbe es ganz, ganz viele Möglichkeiten für so Cross-Alliances, wenn man das irgendwie so ausspielen wollen würde. Mhm. Und das ist eigentlich der erste Punkt. Lass uns nicht verdoppeln, was die Politik immer erzählt. Weil in der Tat ist es so, Parteipolitikerinnen und also jemand, der beruflich Politik macht und in der Öffentlichkeit, der stellt sich natürlich hin und ist umso wahrnehmbarer, umso klarer er seine Position markiert. Ne? Also der sozusagen das für ihn oder sie sind sozusagen zahlreiche Profite damit verbunden, krasse Sachen zu sagen. Man kriegt Aufmerksamkeit, ne? Man kann die Leute motivieren und so. Und gleichzeitig, um dann, damit einem das nicht auf die Füße fällt, darf man natürlich nicht selber so krasse Meinungen haben, sondern dann sagt man immer, ja, die Leute wollen doch oder die Leute fragen sich doch. Und ich habe das Gefühl, die Art und Weise, wie der Journalismus, aber auch ein Teil der Sozialwissenschaften lange Zeit über Polarisierung gesprochen hat, hat so ein bisschen diesen eigentlich ideologischen Move, diese Selbsterzählung sozusagen des modernen demokratischen Systems verdoppelt. Er ist immer davon ausgegangen, wenn wir Polarisierung in dem Sinne beobachten, dass die Politiker sich so in den Haaren liegen und überall der politische Diskurs so aufheizt, dann muss das ja daher kommen, dass die Einstellungen in der Bevölkerung auseinandergehen. Und da wissen wir inzwischen einfach, das ist überhaupt nicht der Fall. Es gibt kein Anzeichen dafür, dass die Meinungen extremer sind oder weiter auseinandergehen oder so als in den 90er Jahren.
Also ein Beispiel, woran ich da jetzt denke, ist zum Beispiel Schwangerschaftsabbruch. Gibt es einen breiten Konsens für eine Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen bis zu einer gewissen Woche? Und es ist von religiösen Lobby und der Union, die darin ihre Basis sieht, wird da so ein polarisierter Konflikt überhaupt erst herbei inszeniert, den es so, wenn man sich die Meinungen anschaut zu dem Thema, so kaum gibt. Also vielleicht ist das ein Beispiel dafür, wo die Polarisierung erst durch bestimmte Interessengruppen, die sich hinstellen und erst überhaupt die Polarisierung herbeireden, die so eigentlich in der Gesellschaft gar nicht da ist. Das ist vielleicht ein Beispiel dafür. Vielleicht können Sie noch ein weiteres nennen.
Ja, es ist ein total treffendes Beispiel. Und gleichzeitig muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, weil genau diese Sorte Beispiel dazu einlädt, dann zu denken. Deswegen ist Polarisierung Show. In dem Sinne von, das ist ein Spektakel. Und wenn man auf die Leute hören würde, wäre es gar nicht so. Ich glaube, was sozusagen da drin deutlich wird, ist auf die, also man kann einfach gar nicht so einfach auf die Leute hören. Das ist sozusagen ein politisches Problem in vielerlei Hinsicht. Das ist ja nicht nur, also beim Schwangerschaftsabbruch ist es vielleicht sogar ein bisschen anders, weil da doch, glaube ich, die allermeisten Menschen in ihrem Leben sich irgendwann mal gedanklich mit befasst haben. Aber es gibt ja wahnsinnig viele dieser politischen Themen, die für die meisten Leute jenseits der massenmedialen Berichterstattung darüber überhaupt keine alltagspraktische Relevanz haben. Und das heißt gar nicht, dass das irgendwie große oder kleine Themen sind. Das trifft für viele Leute den Klimawandel auch zu. Aber das heißt, wir haben sehr viele Leute da draußen, die jetzt auch aus guten Gründen, weil man im Leben einfach echt viel zu tun hat, zu den meisten Dingen gar nicht so eine schrecklich gefestigte Meinung haben. Ja. Und diese Meinung dann oft erst bekunden, wenn sie jemand fragt am Telefon in irgendeiner Umfrage oder so. Oder dann die Antwort halt so geben, dass es schon irgendwie zu dem passt, wo sie ihre politischen Loyalitäten so sehen. Das sieht man auch oft. Also das Gefühl hat, in Wirklichkeit haben die Leute dazu gar nicht so richtig eine Meinung, aber sie wissen halt ganz genau, dass ihre Partei Folgendes macht und dann hängen sie sich da halt irgendwie dran. Und in diesem Durcheinander entstehen halt diese diffusen Meinungsbilder und Politikerinnen müssen sich genauso wie wir da irgendwie einen Reim drauf machen und müssen halt gucken, was Dealbreaker sind. Und ich glaube, bei diesem Schwangerschaftsabbruch-Thema sieht man eben auch, die Union vertritt da ganz richtigerweise sozusagen ein Einstellungsprofil, das eigentlich nur eine ganz kleine Minderheit in der Gesellschaft teilt. Aber es scheint für eine relevante Minderheit, nämlich den größten Stimmanteil im Parlament, kein Dealbreaker zu sein. Also die Leute wählen sie trotzdem. Ja. Insofern ist sozusagen, und das haben wir bei allen Themen, man kann sogar sagen, ich glaube an einer Stelle im Buch habe ich das sogar so formuliert, man kann sagen, dass kommunikative Polarisierung in der Politik auch ein Stück weit die Funktion hat, von diesen wahnsinnig komplexen Einstellungsprofilen in der Bevölkerung wegzukommen. Also man kann sich das dann mal klar machen, wir haben sozusagen eine Bevölkerung von über 80 Millionen Leuten, die sind jetzt nicht alle wahlberechtigt, aber die Zahl ist trotzdem schrecklich groß, die ganz diverse Lebensrealitäten haben, die in Städten wohnen oder auf dem Land wohnen, in der Vorstadt wohnen, im Süden wohnen, im Norden wohnen. Also da gibt es so viele Faktoren, die beeinflussen, wo die Leute stehen, wo sie ihre Interessen haben. Die politisch abzubilden, wäre ein wahnsinnig komplexer Prozess und würde 1:1, glaube ich, auch nicht klappen. Das heißt, man hat es immer damit zu tun, dass Programme so gebündelt werden müssen, dass sie sozusagen Interessen zusammenbringen, die eigentlich nicht so richtig zusammenpassen. Wenn dann auch noch zwei Parteien koalieren, die unterschiedliche Milieus bedingt haben, dann wird es noch schlimmer. Dann bleibt nur noch ein Viertel davon übrig oder so. Und dann merkt man, ein Motivator, der die Leute aber verlässlich an die Urne bringt, auch im internationalen Vergleich, ist, wenn sie eine krasse ideologische Differenz zwischen den Parteien wahrnehmen, die zur Wahl stehen.
Ich meine, 16 Jahre Merkel waren geprägt von weniger Wahlbeteiligung. Genau. Heute ist die Wahlbeteiligung höher, weil die politische Situation real und wahrgenommen polarisierter ist. Also die einzigen Volksparteien und die bleierne Technokratie der Mitte sind geschrumpft. Die Ränder, die Alternativen anbieten, wachsen. leider gerade eben eher der rechte Rand. Aber ja, die Leute wählen, wenn es polarisierter ist, auf jeden Fall.
Ja, aber ich glaube, genau das ist sozusagen ein bisschen der Punkt. Wir tendieren dazu, alle in der Öffentlichkeit, sehr, sehr schnell das sozusagen gut oder schlecht zu finden. Ne? Also sozusagen die bleiernde Technokratie, und jetzt gibt es Alternativen, das klingt dann gleich schon wieder so ein bisschen fetzig. Auf der anderen Seite, Konflikt ist aber auch nicht gut, wenn er so unversöhnlich wird und so. Ich glaube, was wir erstmal beobachten können wirklich ist, wenn wir Parteiensysteme haben, die sich ausdifferenzieren und damit erstmal sozusagen den Bedürfnislagen der Bevölkerung möglichst gut entsprechen, ne? Dann stellen wir fest, das holt die Leute überhaupt nicht hinterm Ofen vor. Was die Leute hinterm Ofen vorholt, ist, wenn zwei Parteien oder zwei Lager zur Wahl stehen, wo man das Gefühl hat, die wünschen sich gegenseitig alles Schlechte. Weil dann kommt es auf jede Stimme an. So, das ist erstmal weder gut noch schlecht. Das ist einfach eine Beobachtung. Das ist die Feststellung, aufgeheizter politischer Konflikt in der öffentlichen politischen Kommunikation bringt Leute dazu, sich zumindest qua Wahlbeteiligung am politischen Prozess zu beteiligen. Hm. Und das ist auch im historischen Rückblick kann man das ganz gut sehen. Seit den Zeiten, wo es die scharfen zugespitzten Großkonflikte gab um die Wiederbewaffnung, über die Ostverträge oder den Lagerwahlkampf Ende der 90er zwischen Rot-Grün und Schwarz-Gelb, ne, was ja das erste Mal war, dass sozusagen zwei schon vorher fertige Koalitionen quasi zur Wahl standen, dann steigt die Wahlbeteiligung. Und sie sinkt immer dann, wenn man eigentlich das Gefühl hat, jetzt könnten wir mal anständige Politik machen und es geht nicht immer nur um so Symbolfragen oder so. Deswegen gibt es sozusagen, es gibt einfach Strukturlogiken im politischen System, die darauf hindrängen zu polarisieren. Das muss man sich einfach klar machen. Mhm. Das ist nicht einfach nur Politik, die schief läuft, sondern ein Stück weit ist dieses Kommunizieren unter der Maßgabe, es gäbe diese zwei verfeindeten Lager, also das, was wir vorhin als Täuschung bezeichnet haben, ne? Aber ist sozusagen als wahnsinnig wahrscheinliches Bild in der politischen Kommunikation angelegt. Die funktioniert so einfach viel besser. Und die hat dekadenlang so funktioniert, dabei es im Hintergrund diese Annahme eines Konflikts zwischen Arbeiterinnenbewegung und Konservativen gab, wo dann auch die SPD, die ja nun wirklich keine fundamentale Opposition war, aber von der CDU lange so behandelt wurde, also das irgendwie alle Wege führen nach Moskau und so, ne? Und im Subtext auf der anderen Seite natürlich die CDU auch eine absolute Wiedergängerpartei oder Schlimmeres war, ne? Das hat den Konflikt genauso getragen. Obwohl man wahrscheinlich, wenn man damals, also ganz so fein auflösende Einstellungsumfragen wie heute gab es damals einfach noch nicht in der Stückzahl, aber wahrscheinlich hat auch damals nicht die Einstellung der Bevölkerung abgebildet.
Ja, wir leben ja nun mal in medial vermittelten parlamentarischen Demokratien, ne? Mhm. Und da, das haben Sie jetzt auch gerade beschrieben, sind gewisse kommunikative Polarisierungslogiken notwendig. Wir können gleich noch drüber sprechen, wie die AfD Polarisierung als Strategie betreibt und wie da dann tatsächlich eine Polarisierung quasi wie so einen Leerlauf, so beschreiben Sie das im Buch, ne? Also Polarisierung, der Polarisierung willen betrieben wird. Genau, also auf die politische Rechte wollen wir gleich noch schauen, aber vielleicht können wir einmal eben auf die Medien schauen und auf die demokratische Politik im Allgemeinen, weil da ist Polarisierung nicht etwas, wie ja manchmal der Eindruck entsteht, wenn überall sich über Polarisierung beklagt wird, dass diese bundesdemokratische Konsensrepublik, dass da Polarisierung nicht zur Kernstruktur dazugehört und sie gehört eben zur Kernstruktur dazu. Mhm. Und Sie schauen sich dieses Element oder diese Wichtigkeit von Polarisierung auch für den medial vermittelten gesellschaftlichen Diskurs, ja, das schauen Sie sich anhand von den sozialen Medien an, die ja jetzt mit Blick auf, wie die Gesellschaft sich heute selbst beobachtet, ja, als der Teufel quasi dargestellt werden, ne, weil die zur Polarisierung beitragen, im Unterschied zu den klassischen Medien etwa. Vielleicht können Sie einmal beschreiben, warum brauchen demokratische Massengesellschaften, die medial vermittelt sind, Polarisierung? Na, also Sie schreiben davon, dass Polarisierung Übersicht schafft in Ihrem Buch. Mhm. Vielleicht können Sie das einmal erläutern und vielleicht tatsächlich am Beispiel auch der sozialen Medien, die ja mitunter für Polarisierung verantwortlich gemacht werden oder für gesellschaftliche Spaltung, also wo der Vorwurf da ist, dass sie ein Problem sind. Ja.
Also ich meine, das sind zwei Schritte. Ich glaube, ich fange mal mit den sozialen Medien an. In der Tat habe ich damit angefangen, einfach weil das als Verdacht so manifest ist. Ich finde das ja einfach immer plausibel, einfach erstmal da nachzugucken, wo die Leute meinen, dass es ist. Man kann mal gucken, was da auf Lage ist. Ja. Und in der Tat finde ich interessant, dass dieser Diskurs um die sozialen Medien wahnsinnig viel auch mit so empirisch ungedeckten Annahmen operiert. Ganz ähnlich, wie das bei der Polarisierung eigentlich auch schon ist. Und so, wie ich das bei den alternativen Fakten damals auch schon irgendwie gemerkt habe. Da habe ich mich damit ja auch befasst. Das heißt, diese Idee zum Beispiel, Leute gehen auf Social Media und werden da radikalisiert. So, das kommt mit Sicherheit vor, ist aber kein verallgemeinerbarer Effekt. Also alle Studien, die wir dazu haben, stellen nicht fest, dass die Meinung sich systematisch ändert, wenn Leute Social Media benutzen. Oder die Idee, dass es die algorithmische Steuerung ist, die da bestimmte Sachen hochtreibt. Das kann man stellenweise besser oder schlechter oder plausibler nachweisen, aber so richtig fest als Befund ist das eigentlich auch nicht. Also ja, das sind lauter Annahmen, die sehr plausibel sind für sich genommen, aber wenn man versucht zu gucken, was der Effekt davon, findet man nicht so wahnsinnig viel. Was man aber verlässlich findet, ist, dass Leute, die sich uncivil debates, heißt es denn so schön, also Streitigkeiten auf Social Media angucken, danach der Meinung sind, in einer polarisierteren Gesellschaft zu leben. Das hat zwei wichtige Konsequenzen. Die eine ist, dass natürlich vor allen Dingen Journalistinnen, die eine nicht unerhebliche Zeit ihres Lebens, das kann man beobachten, auf so Mikroblogging-Plattformen verbringen, natürlich de facto sozusagen lebensrealitätsmäßig in einer polarisierteren Gesellschaft leben als der Rest von uns. Und wenn sie darüber schreiben, dieses Bild über die Massenmedien sozusagen die Mehrheitsbevölkerung zurückspielen. Mhm. So. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass man auf Social Media ganz gut beobachten kann, und das war das Reizvolle, warum sich das so aufbaut. Also warum haben wir da ständig diese Debatten? Und klar, das stimmt natürlich, weil jeder Honk sich da äußern kann, ist ein wichtiger Punkt. Ne? Und weil es da irgendwie keine Redaktion gibt, die jemandem sagt, nee, komm, das lass mal lieber und so. Ne? Das ist alles richtig. Aber ich würde sagen, es ist eben noch mehr. Und was man beobachten kann, ist, was ja inzwischen so ein bisschen Vergessenheit geredet ist, weil wir alle dafür schämen, wie optimistisch wir das gesehen haben vor 20 Jahren. Aber was Social Media ja erlaubt, ist in der Tat ein im schlanken Sinne demokratisierter Massendiskurs. Das heißt, alle Leute, die Zugang zum Internet haben, können erstmal potenziell sich dazu allen Themen äußern. Und zwar unter Gleichzeitigkeitsbedingungen, ohne dass ihnen jemand auf die Finger schaut. Klar, stimmt nicht für alle. Ich will das jetzt ja gar nicht idealisieren, aber prinzipiell ist es da so. Und das alleine führt sozusagen zu einer Komplexitätsüberlastung der Öffentlichkeit. Das kannte man vorher nicht. Also man muss sich das als Figur einfach mal vor Augen führen. Zahllose Millionen von Menschen, die sich gegenseitig nicht kennen, die sich nur über Profile sehen und nicht dabei beobachten können, was sie machen, reden unter Gleichzeitigkeitsbedingungen miteinander über ein Thema, auf das sie sich nicht geeinigt haben, wo noch nicht mal klar ist, was das Problem ist. Mhm. Ja? Mhm. Und dass das irgendwie nicht funktioniert, theoretisch, sollte einleuchten. Und was man dann eben beobachtet, ist, es funktioniert aber immer dann, wenn die Komplexität dieser Diskussion radikal reduziert wird. Und die radikalste Art und Weise, die Komplexität zu reduzieren, ist die Annahme von Polarisierung. Also wenn ich davon ausgehe, da draußen gibt es zwei politische Lager und diese zwei politischen Lager unterscheiden sich in Stellungnahmen zu jedem Thema, das mir einfällt oder das ich relevant finde, dann kann ich mich selbst zu Themen, von denen ich selber nur begrenzt Ahnung habe und wirklich nicht weiß, was die anderen da draußen denken, einen zumindest kommunikativ kompetenten Beitrag leisten. Ich muss es nämlich nur dem richtigen Camp zuweisen. Und das beobachtet man auf Social Media immer wieder. Man hatte zahllose Leute, ich würde sogar sagen die Mehrheit, aber ich habe es nicht gezählt, ich weiß auch nicht, ob man das zählen kann. Aber die Mehrheit der Leute in diesen Debatten bekundet von sich, in der Mitte zu stehen. Ja, schade, da draußen laufen lauter Extremisten rum. Ich habe ja eine etwas nuanciertere Position dazu. Aber, und jetzt kommt der Catch, die eine Seite ist so irre, dass ich dagegen jetzt entschlossen Position beziehe. Und witzigerweise, wenn das genug Leute machen, dann habe ich sozusagen kommunikative Polarisierung da drin, ohne dass sich jemand an den Rändern verortet. Ne? Das ganze sich aufeinander einen Reim machen funktioniert über die Abgrenzung von Extremen, die dafür gar nicht unbedingt da sein müssen. Und das fällt auf, ist sozusagen ein Modus, und das habe ich in meinem Buch dann untersucht, an so Trolling-Vorfällen. Mhm. Weil Trolling-Vorfälle auf Social Media so interessant sind, weil da für einen Moment natürlich die Ordnung zusammenbricht. Ne? Also wenn man nicht weiß, wer das ist, wird man jetzt gerade veräppelt. Ist das sozusagen, ist das aggressiv? Ist das spielerisch? Was ist hier los? Das erzeugt eine wahnsinnige Unsicherheit. Und das Interessante ist, dass kollektiv diese Unsicherheit dadurch bearbeitet wird, dass Polarisierung wiederhergestellt wird. Also, dass man klar macht, wer diesen Witz gemacht hat, der gehört zu denen. Und die greifen uns an deswegen. Und wenn beide Seiten sich darauf einigen können, dann sind sie sich danach zwar immer noch spinnefeind, aber können wieder ordentlich weiter kommunizieren. Dann kann man wieder aufeinander Bezug nehmen, als hätte man sich verstanden. Das ist der zentrale Modus von Social-Media-Kommunikation, ist ja, man nimmt aufeinander Bezug, als hätte man sich verstanden. Ob man sich verstanden hat, ist ja gar nicht so wichtig, das kann man ja eh nicht klären. Das ist sozusagen der Social-Media-Effekt. Das ist aber erstmal für die massenmediale Beobachtung vor allen Dingen in der Hinsicht interessant, als dass die Journalisten da so viel rumhängen.
Und Journalisten machen ihrer Ansicht nach einen schlechten Job, weil sie dann einen Polarisierungseindruck, den sie haben, nicht reflektiert bekommen und das zurückspiegeln in die Gesellschaft dann wiederum selbst mit, weil sie nicht Leitartikeln über das Problem von gesellschaftlicher Spaltung und Polarisierung und...
Also es ist ein bisschen so, dass jetzt eine dialektische Porte, die in dem Buch immer wieder kommt, das war ja bei Social Media gerade schon so, eigentlich haben wir eine Demokratisierung des Diskurses und bevor böse Zutaten dazukommen, haben wir schon Polarisierung, obwohl es auch böse Zutaten gibt, das will ich gar nicht leugnen. Aber das taucht sozusagen auf jeder Ebene der Analyse immer wieder auf. Ich glaube, wenn sozusagen das, was wir uns als Demokratie heute gewöhnlich vorstellen, also eine parlamentarische Demokratie, in der Publikum und Politiker sich gegenseitig über die Massenmedien beobachten, in denen Parteien stimmen, sondern also wenn das sozusagen, wenn das funktioniert, wie soll, und die Medien darüber so berichten, wie man das halt macht, und jeder seinen Job hervorragend macht, dann kommt dabei auch Polarisierung raus. Dafür muss niemand seinen Job schlecht machen. Aber, stimmt schon, man könnte da ein bisschen mehr drauf reflektieren, wenn man solche Sachen aus dem Internet abschreibt. Und das schreibe ich, glaube ich, auch öfter. Also ich meine, das ist sogar ein bisschen besser geworden. Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie war das wirklich so, dass man das Gefühl hatte, die Hälfte des Journalismus besteht daraus, Tweets zu zitieren, ohne irgendwie darauf zu reflektieren, dass das Internet einfach das Archiv aller möglichen Sätze ist, wie Amina Sehi das mal genannt hat. Das heißt, wenn ich was Dummes suche, dann muss ich nur was Dummes bei Google eingeben und ich werde jemanden finden, der es gesagt hat. Und dann kann ich das zitieren und dann kann ich entsetzt sein, wie dumm die Bevölkerung ist. Ne? Also ja, das gibt es. Aber es ist weniger geworden, es ist besser geworden. Ich glaube, viel stärker ist das Problem, oder viel, viel stärker wirkt, dass der Journalismus bzw. die massenmediale Berichterstattung ohnehin für sich auch Gründe hat, Polarisierung stärker zu akzentuieren. Mhm. Und deswegen davon so gern Gebrauch macht. Auch da muss erstmal niemand böse sein, sondern es ist sozusagen etablierter Befund der Kommunikationssoziologie. Konflikt erzeugt Nachrichtenwert. Ja, also über Konflikt zu berichten ist immer interessanter als über Harmonie zu berichten. Harmonie ist höchstens berichtenswert, wenn sie überrascht. Das heißt, es gibt eh eine Überbetonung von Konflikt in den Medien. Die Komplexität des Konfliktgeschehens in modernen Gesellschaften wäre aber gar nicht berichtbar, wenn ich nicht Deutungsschablonen hätte, mit denen ich die einordnen kann. Polarisierung ist einfach eine wahnsinnig gute Deutungsschablone, weil sie einerseits die Konflikte erklärbar macht und zweitens über die Konflikte die ganze Zeit replausibilisiert wird. Ne? Also Nachrichten einfach dadurch, dass sie über Politik berichten, tendieren dazu, Polarisierung so ein bisschen aufzupumpen. Und Social Media ist eine Ressource, mit der man das immer wieder plausibilisieren kann. Das wäre erstmal nicht so schlimm, sondern das muss man erstmal konstatieren. Ne? Und das wirkt zusammen, weil natürlich auch das, was massenmedial berichtet wird, den Hauptstoff macht, über den auf Social Media diskutiert wird. Die Leute reden ja auf Social Media, also die berichten zwar viel von ihren Katzen und so, aber das macht nicht das Gros der Diskussionen aus. Eine politische Diskussion, auch auf Twitter, sind Diskussionen über Zeitartikel, um das jetzt mal so. Ne? Und wenn dann die Zeitartikel aber auch nicht zu dem unwesentlichen Teil aus dem bestehen, was die Zeitjournalistinnen auf Twitter beobachtet haben, und wir können sowohl die Plattform als auch die Zeitung gerne austauschen, ne? Das kann man durchvariieren, dann bestärken sich da quasi zwei Systeme, die selber eine Tendenz haben, Polarisierung in ihren Gegenstand reinzuprojizieren. Ne? Bestärken sich dabei gegenseitig. Und die Pointe ist erstmal einfach nur, da Politik, also auch die Leute, die beruflich Politik machen, ihr Publikum ja in erster Linie über die Medien treffen. Also wie viele Bundestagsabgeordnete kennt man so persönlich? Ne? Und wie viele Menschen kann so ein Bundestagsabgeordneter kennen, um Himmels Willen? Das heißt, die meisten wird er nur über die Medien kennen. Das heißt, er beobachtet sein Publikum quasi beim Interface, das immer schon Polarisierung in den Gegenstand reinlegt.
Ja.
Wenn es zur Sache geht. Das ist sozusagen der Punkt. Deswegen glaube ich, in massenmedial sich selbst beobachtenden Demokratien ist Polarisierung in diesem Sinne mehr oder minder unvermeidlich. Vor allen Dingen, weil eben dazu kommt, das hatten wir ja am Anfang schon mal kurz angesprochen, dass Politikerinnen von sich aus auch wieder ein Interesse an polarisierender Kommunikation haben. Ne? Also, und zwar ganz egal, ob sie sich hinstellen, sich die Haare raufen und sagen, die Gesellschaft ist so polarisiert, warum ist niemand die Mitte wie ich? Oder ob sie Vorschläge machen, wenn man die Polarisierung überwindet, oder ob sie die anderen der Polarisierung bezichtigen. Aber dieses Verorten in diesem Polarisierungsschema ist auch für Politikerinnen wahnsinnig attraktiv. Ne? Und insofern hat da erstmal jeder jeden guten Grund, da mitzumachen, bevor die Meinung der Leute irgendeine Rolle spielt.
Ja. Nur eine kurze Nachfrage. Sie haben vorhin kurz diese bösen Zutaten angesprochen, die bei Social Media auch noch eine Rolle spielen. Nur das noch als kleine Fußnote, als ich halt auch Polarisierung in einem medial vermittelten Demokratie und dazu gehören die Massenmedien, dazu gehört Social Media für eine Notwendigkeit, um eine komplexe Welt runterzubrechen. Dann gibt es da auch wieder Dynamiken, die Sie eben beschrieben haben, zwischen diesen Systemen, etwa zwischen JournalistInnen und der Beobachtung von Social Media Diskursen. Wo ich schon kurz noch nachhaken würde, ist, es gibt ja auch gewisse ökonomische Eigenlogiken, Profitlogiken der Plattformen etwa, ne? Eine Aufmerksamkeits- und Datenökonomie, welche Polarisierung befördern insofern, weil Polarisierung halt auch sells, ne? Also die Leute auch engaged hält. So, das ist ja das Ziel der Konzerne. Und diese Plattformen haben auch, das haben sie auch schon kurz angedeutet, im Unterschied zu Medienhäusern, ne? Ich krieg's jetzt nicht mehr genau zusammen, aber als diese Plattformen entstanden sind, wurden die ja davon ausgenommen, wie Medienhäuser quasi zu überprüfen, ne, was da verbreitet wird, ne? Also quasi journalistische Urheberschaft. Und jetzt sehen wir im Zuge von der Trump-Wahl, dass selbst die kleinsten Regelungen zur Verhinderung von Hass und Hetze, ne, auf diesen Plattformen auch noch attackiert werden und kassiert werden. Und wir haben auch die ganze Manipulation und Desinformation, die dort mit Interessen zum Beispiel politischer Akteure stattfindet. Das sind ja auch dringliche Probleme. Ja. Wie fügen die sich vielleicht ein in ihre Überlegungen zu Polarisierung und Polarisierung dann auch als Problem vielleicht?
Ja, also aus theoretischer Perspektive war für mich ein anderer Punkt erstmal wichtiger. Und das hat was zu tun damit, dass ich glaube, ich möchte ja ohnehin gerne eine Unterscheidung einführen zwischen Polarisierung, wie wir sie sinnvoll soziologisch beschreiben können. Und ich glaube, dass sozusagen das mein Vorschlag ist, Polarisierung ist ein kommunikatives Phänomen der politischen Kommunikation und auch nur da. Und als solche ist sie unvermeidbar und als solche würde ich erstmal auch sagen, lasst uns nicht allzu viel Gedanken darauf verschwenden, wie bedauerlich die ist. Das ist eine Zutat von dem, was, wenn wir das loswerden wollen, müssen wir sehr viel grundlegendere Fragen stellen. Dann müssen wir sozusagen die Demokratie in der Form, wie wir sie heute kennen, überwinden. Kann man auch wollen, ist aber ein anderer Diskurs. Mhm. Aber es gibt konkrete Probleme und die konkreten Probleme, glaube ich, sind nur unzureichend erklärt, wenn man sie damit zu erklären versucht. So, und ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, hat zwei Seiten. Das eine ist, genau das sind so konkrete Probleme, die mit Polarisierung unzureichend erklärt sind. Also Gewaltdrohungen sind keine Funktion von Polarisierung. Das meinte ich vorhin schon, dass es sozusagen auch offline war. Politisch mit die gewalttätigsten Jahrzehnte in Deutschland sind nicht die mit der höchsten Polarisierung. Das eine hat mit dem anderen nur begrenzt was zu tun. Das hat eher was mit politischen Lagern zu tun, die Gewalt systematisch nutzen. Und in dem Fall war das die extreme Rechte. Und in dem Fall der sozusagen der Bedrohung im Internet ist das auch überwiegend zumindest ein Milieu, das ich im weitesten Sinne der Rechten zuordnen würde. Hm. Nicht ausschließlich. Ich will überhaupt nicht behaupten, dass kein anderer Quatsch im Internet macht, ne? Sondern, aber ich glaube sozusagen als Phänomen, das den Beobachterinnen Sorge macht, ist das, was passiert. Die andere Seite ist in der Tat aber, und das ist eher eine Frage davon, wie man so ein Argument hängt, schon der Versuch zu sagen, es gibt eine grundlegende Strukturnotwendigkeit, die, ich glaube, verschwindet schnell, wenn man sich immer auf die offensichtlichen Probleme stürzt. Also das ist so ein bisschen, wie man den Kapitalismus, glaube ich, schlecht verstanden hat, wenn man über Korruption redet. Nicht, weil Korruption nicht dazugehören würde. Und sozusagen im entwickelten Verständnis braucht man dann auch ein Verständnis von Korruption. Aber wenn man immer alle Probleme an der Korruption aufhängt, dann kommt man sozusagen zu den grundlegenden Spannungen des Kapitalismus, kommt man gedanklich gar nicht, weil man immer schon in den kriminellen Machenschaften hängt. Und ein bisschen habe ich das Gefühl mit Social Media auch. Ich glaube, gerade in diesem Auswechseln, erst waren wir alle so euphorisch, dass Twitter die Welt demokratisiert und auf einmal ist Twitter böse und gehört Elon Musk und zerstört die Demokratie. In diesem Umschalten übersehen wir ein Stück, dass es einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Momenten gibt. Also, dass genau diese Form der Demokratisierung, die am Anfang so euphorisiert begrüßt wurde, sozusagen ihre Tücken hat, strukturell. Schon bevor jemand anfängt, damit dummes Zeug zu machen. Mhm. So. Dass dann trotzdem jemand damit gefährliche Sachen macht, will ich gar nicht leugnen. Und das ist sozusagen dann der letzte Ausblick. Ich glaube, wenn wir über die extreme Rechte sprechen, müssen wir darüber reden. Aber ich glaube, dann gewinnt man eher, wenn man über die Strategien konkreter politischer Akteure spricht und sich fragt, warum nutzt die extreme Rechte das so, wie sie es nutzt, als dass man sozusagen die Polarisierungsmaschine Social Media beklagt. Ich glaube, das wäre nochmal ein Unterschied. We'll be right back.
Jo Leute, ich möchte die kurze Pause hier für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock nutzen, nicht wegskippen. Euch gefällt dieser Podcast hier und ihr seid noch nicht Teil der Community? Dann schließt doch unbedingt, wenn ihr könnt, eine Fördermitgliedschaft ab. Drückt jetzt auf Pause, geht in die Shownotes oder auf dissenspodcast.de, klickt euch durch zur Förderplattform Steady oder macht es nach der Folge. Es braucht immer wieder neue Leute, die mitmachen, damit dieser Podcast hier eine stabile Basis hat. Mit eurem Beitrag ermöglicht ihr, dass ich Dissens für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden kann. Und du supportest mit einer Fördermitgliedschaft nicht nur meine Arbeit am Dissens-Podcast, sondern auch die Arbeit von Inken und Valentin vom Was-Tun-Podcast. Die unterstützen wir ja auch über unsere Förderplattform. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies für dich und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's das Buch von Nils Kumka abzustauben, Polarisierung. Genau, alle Infos dazu, wie du Dissens Fördermitglied werden kannst, was by the way schon ab 3 Euro im Monat geht, findest du in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Soziologen Nils Kumka über Polarisierung. Genau, Herr Kumka, vielleicht können wir tatsächlich jetzt mal auf den Aufstieg der extremen Rechten schauen, auf den Rechtspopulismus, wo Polarisierung ganz aktiv auch als Strategie eingesetzt wird. Wir haben jetzt schon festgestellt, und das ist auch wichtig festzustellen, Polarisierung ist in modernen Demokratien unvermeidlich, ist da eine Funktionsweise von Politik und auch Massenmedien. Aber es gibt sicher einen produktiven und regressiven Umgang damit und jetzt beobachten wir angesichts des Aufstiegs des Rechtspopulismus oder vielleicht in Deutschland dann der rechtsextremen AfD, wie halt so ein rechter Kulturkampf passiert, der auch von ja mitunter radikalisierten Konservativen aufgenommen wird. Mhm. Vielleicht können Sie einmal kurz erläutern, wie fügt sich da vor dem Hintergrund Ihrer allgemeinen Analysen zur Polarisierung und der Polarisierungswahrnehmung, wie fügt sich da der Aufstieg der AfD ein und genau, wie ist vielleicht auch der Erfolg der AfD und anderer rechtspopulistischer Parteien mit Polarisierung als Strategie verbunden? Ja.
Also ich meine, die Ausgangsbeobachtung wäre erstmal zu sagen, ich glaube, für die extreme Rechte gilt, was für die Polarisierung auch gilt, nämlich, dass man nicht den Fehler machen darf, ihren Aufstieg vorschnell sozusagen aus den Köpfen der Leute raus zu erklären. Also zu sagen, die Leute sind rechter geworden, deswegen haben wir jetzt eine rechte Partei. Dafür gibt es wenig Anzeichen. Mhm. Ich finde auch die meisten Particular-Erklärungen, also sowas wie, dass Angela Merkel damals die Grenze nicht hat schließen lassen, als die Geflüchteten aus Ungarn kamen oder so. All diese Erklärungen greifen meiner Meinung nach deswegen alleine zu kurz, weil sie in ganz vielen Gesellschaften, in denen derselbe Aufstieg passiert ist, nicht greifen. Na, das Interessante ist, dass wir beobachten sozusagen, in ganz, ganz unterschiedlichen Ländern mit ganz, ganz unterschiedlichen Zahlen in der Migration, ganz unterschiedlichen politischen Systemen und so weiter und so fort, beobachten wir mehr oder minder parallel den Aufstieg der extremen Rechten. Leicht zeitverzögert, da früher, da später, aber er kommt früher oder später und bewegt sich dann in einem sehr ähnlichen Schema. Das ist sozusagen das Erste, was auffällt. Und das Zweite war, zumindest im deutschen Diskurs, aber im US-amerikanischen auch, wird das eben dann oft auch noch mit der Polarisierung erklärt. Also die Bevölkerung ist polarisiert und das treibt das jetzt. Ne? Weil die Woken so woke sind, wählen die Leute jetzt aus Trotz die AfD oder so. Mhm. Und da stellen wir dann auch fest, okay, empirisch gibt es dafür erstens keinerlei Beleg und zweitens erklärt das immer noch nicht, warum das über diese ganzen Kontexte hinweg passiert, weil das ist nicht in allen Ländern gleich. Das kann es einfach nicht sein. Also das muss da irgendwas. Und ein Ansatzpunkt, das ist bei weitem nicht der einzige. Ne? Ich glaube, es gibt viele globale Entwicklungen, die dazu beitragen. Aber ein Ansatzpunkt war eben zu sagen, es ist der extremen Rechten über die letzten Dekaden in verschiedenen Ländern mehr und mehr und besser gelungen und dann in gegenseitiger Beobachtung auch zusammen gelungen, eine politische Drohkulisse zu sein. Also man stellt sich hin gegen die anderen und man nimmt im politischen System erstmal die Rolle der Nein-Stellungnahme ein. Also wenn alle anderen sind gegen einen, und man selber ist gegen alle anderen. Also Jörg Haider, der wirklich einfach der Pionier dieses Politikstils vielleicht auch ist, hatte dann dieses Wahlplakat, das in unzähligen Formen inzwischen in anderen Kontexten aufgetaucht ist, aber ich glaube schon Ende der 80er, Anfang der 90er, sie sind gegen ihn, weil er für euch ist. Und dann so sein Grinsegesicht daneben. Und Donald Trump hat das jetzt im letzten Wahlkampf in Wirklichkeit sind sie nicht hinter mir her, sondern hinter euch, ich bin nur im Weg oder so. Ne, und dann guckt er so grimmig. Und sozusagen der Move, der da passiert und wo es eben in den internen Debatten in der extremen Rechten auch Anzeichen dafür gibt, dass zumindest der ein oder andere von ihnen auch weiß, was er da tut, ist, dass quasi die konstitutive Spannung des modernen politischen Systems, nämlich die, dass ganz, ganz viele Leute von echt wenigen Leuten regiert werden. Und Bush kannst du schaffen, eigentlich auch nur darauf reagieren können, dass sie ungern regiert werden, indem sie die Opposition wählen, von der sie dann regiert werden. Dass diese Grundspannung von den Rechtspopulisten so bearbeitet wird, dass sie sich quasi als Vertreter des Publikums hinstellen und es schaffen, sozusagen den Unmut der Leute gegenüber der Politik in ein Machtpotenzial in der Politik zu verwandeln. Mhm. Das hat ganz, ganz viele Aspekte, warum das gelungen ist. Ich glaube, in der Tat, es ist auch nicht der einzige Erklärfaktor. Ich glaube, die Renationalisierung der Geopolitik, also dass immer mehr in nationalen Interessen widergesprochen wird, das erschöpfende sozusagen Fortschrittsversprechen, vor allen Dingen der Liberalisierungswellen der 90er Jahre, und so, das spielt alles mit rein. So Backlash-Effekte, also Modernisierung, die von der also eher abgelehnt werden von besonderen Bevölkerungsgruppen, Konkurrenz zwischen verschiedenen Kapitalgruppen, alles das gehört dazu. Aber es verdichtet sich eben in dieser Figur, die es geschafft hat, sozusagen für sich zumindest gegen das System sein zu können, wenn man sie wählt. Ne? Also sozusagen sein Unmut gegenüber dem politischen System ins politische System selber als Nachricht einzuspeisen, um es mal so technisch auszudrücken. Und das ist was, das ist historisch sehr viel eher mit der Arbeiterinnenbewegung verbunden gewesen. Die Arbeiterinnenbewegung hat diese Rolle im Verlauf spätestens der 90er Jahre einfach verloren. Das muss man konstatieren. Und das hängt viel mit dem Zusammenbruch des Ostblocks zusammen. Weil sowas zum Beispiel wie diese Spannung zwischen SPD und CDU in Deutschland hier überhaupt nur funktioniert hat, weil sozusagen vor der Drohkulisse des historischen Kommunismus sich entfaltet hat. Nicht, dass die SPD Kommunistinnen gewesen wären, um Himmels Willen. Aber man konnte sie glaubhaft als deren Stellvertreter oder verdünnte Variante oder so hinstellen. Und ich glaube, die SPD selber hat davon interessanterweise auch profitiert. Aber mit dem Zusammenbrechen dieses Koordinatensystems war diese Stelle einfach vakant. Und es gab verschiedene Anläufe anderer politischer Kräfte, das zu besetzen. Es sah eine Zeit lang so aus, als könnten die Grünen das machen. Die PDS hat damit so ein bisschen, aber gleichzeitig irgendwie auch nicht. Und dann war man schon sehr früh in ganz vielen Regierungen beteiligt und so. Als Linke kam es nochmal so eine Idee, vielleicht jetzt mal. Aber das hat sich auch sehr schnell, glaube ich, vor allem auch über diese ständige potenzielle Regierungsbeteiligung so ein bisschen in die Richtung abgeschwächt, dass es eine Oppositionspartei ist, die schon oppositioneller ist als andere Oppositionsparteien, aber diese Fundamentalopposition, die Alternative für Deutschland besetzt hat. Mhm. Wir schlagen den ganzen Laden kaputt, wir jagen die jetzt. Ne? All die Hässlichkeit, die ihnen auch zugeschrieben wurde und die sie auch so offensiv angenommen haben, ne? Die Galgen auf den Pegida-Demos, all das hat dazu geführt, dass sozusagen die AfD gelungen ist, sich als negativer Pol in diesem Polarisierungsschema zu installieren. Und das hat, bevor man jetzt sagen, da reinsteigt, was das für direkte politische Konsequenzen hat und was das auch für fürchterliche Folgen für Leute hat, die sozusagen von dem dadurch ausgelösten politischen Rechtsruck betroffen sind. Ne? Aber bevor man da hinkommt, schon mal kann feststellen, das hat den Effekt, dass diese Partei in jeder Form des politischen Diskurses grandios überrepräsentiert ist. Na, also selbst die Wahlumfragen der letzten Jahre, wenn wir sagen, 25% der Leute können sich vorstellen, diese Partei zu wählen, so schlimm das ist, aber es ist ein Viertel der Leute, die sich überhaupt vorstellen können, irgendwie zu wählen. De facto besetzt die AfD die Hälfte des politischen Diskurses. Weil immer die Frage ist, was macht das mit der AfD, was nutzt das der AfD, stärkt das die AfD, schwächen wir so die AfD. Also die anderen hören nicht auf, über sie zu reden. Die können auch nicht aufhören, über sie zu reden, weil sich die ganze politische Kommunikation über diese Position aufbaut. Und das ist sozusagen, das ist ein bisschen der resignierte Schluss. Das ist, glaube ich, das, was an der gegenwärtigen Polarisierung eines der großen Probleme ist, ist nicht, dass wir überhaupt Polarisierung haben. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum rum. Sondern, dass wir eine Polarisierung haben, in der es ausgerechnet der extremen Rechten gelungen ist, einen Pol in diesem Schema zu besetzen. Und solange sie das machen, gehen die da nicht weg. Ne? Solange reden wir immer über die.
Ja, spannend. Wir wollen auch gleich zum Ausblick noch drauf schauen, was aus Ihrer Sicht Lehren für Linke oder für die Linke sein können. Wie kann die Linke, wenn Polarisierung eine Notwendigkeit des Systems ist, wie kann es der noch mehr gelingen, diesen Pol zu besetzen, dass vielleicht am Ende die Linke der Angstgegner ist, um den sich alle Diskurse drehen statt der AfD. Aber ja, erstmal muss man feststellen, der extremen Rechten ist es nicht nur in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt in den letzten Jahrzehnten sehr gut gelungen, sich da als Systemgegner zu inszenieren, obwohl, wenn wir uns anschauen, was die Programme dann machen oder wie dann auch die Leute wie Meloni und Orban regieren, es letztendlich ja konformistische Rebellionen sind, ja, in denen auch die Leute, die meinen, sie würden was davon gewinnen, wenn sie der AfD und anderen Rechten ihre Stimme geben, meist dann eigentlich nur verlieren. Mhm. Aber gut, sie haben das geschafft, ja, diesen Pol, wie sie es sagten, zu besetzen, diese Fundamentalopposition, die Mitte dadurch auch vor sich herzutreiben, ne? Das ist dann der politische Rechtsruck, den wir sehen und die Antimigrationspolitik zum Beispiel, die die Regierung ja umsetzt, getrieben von der Rechten. Und sie ist da der Angstgegner, an dem sich alle abarbeiten. Vielleicht können Sie, Herr Kumka, noch ein, zwei Takte dazu sagen, was hat die extreme Rechte da eigentlich, Sie haben die ArbeiterInnenbewegung schon erwähnt, die einst fundamentale Opposition war. Was hat die extreme Rechte da von der Linken gelernt? Weil da gehen Sie auch explizit in Ihrem Buch drauf ein, erörtern das anhand des rechtslibertären Philosophen Murray Rothbard. Ja, habe ich das richtig gesagt?
Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich sage immer Murray Rothbard.
Murray Rothbard, alles klar. Anhand von dem erläutern Sie so ein bisschen, wie die Rechte da von der Linken gelernt hat, etwa von Lenin auch. Wie sie gelernt hat, Menschen gegen das Establishment aufzubringen. Also vielleicht können Sie das mal ein bisschen beschreiben. Was hat sich die extreme Rechte da von der Linken abgeschaut?
Das ist in der Tat, ich finde einen schwierigen Diskurs und ich, auch weil ich kein Historiker bin, tue ich mich da mal ein bisschen schwer. Weil ich nicht ganz gut auseinanderhalten kann manchmal, wo die sich was abgeschaut haben und wo die einfach gesehen haben, was funktioniert. Und dann hat irgendjemand, der viele Bücher gelesen hat, gesagt, das steht auch bei Lenin. Und seitdem haben sie da so drüber geredet. Aber was ich entscheidend fand, weil es gibt schon so eine lange Debatte über Gramsci in Schnellroda so ein bisschen. Ne? Also die neue Rechte, die so Gramsci gelesen hat, deswegen so viel Kulturpolitik macht und das Vorpolitische und so. Und das, ohne das in seiner Bedeutung schmälern zu wollen, glaube ich, witzigerweise, was uns interessiert, ist auch immer eine Funktion davon, was wir selber interessant finden. Also ich glaube, eine Linke, die selber gerade viel über Hegemonie nachgedacht hat, fand genau den Teil des rechten Diskurses interessant. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, ist zumindest in den Kreisen, die für die Entstehung der gegenwärtigen Strategie der extremen Rechten dieser MAGA-Bewegung so entscheidend sind, war das gar nicht unbedingt der Teil, den ich so interessant fand, sondern was mir mehr ins Auge gestochen ist, ist, wie, was für eine große Rolle so Diskurse über revolutionäre Politik aus den 70ern bei denen gespielt haben. Also dieser Murray Rothbard als Libertärer hat in den 60er Jahren versucht, aus der neuen Linken quasi Leute zu gewinnen über die Politik gegen den Vietnamkrieg. Na, sozusagen diese Idee, man könnte quasi als extremer Rechter in diese Kreise reinwirken, indem man die Leute da quasi für eine antistaatliche Politik gewinnt. Also ein bisschen die Idee. Und das wurde wahnsinnig viel an Lenin diskutiert. Und das wichtige Motiv war dabei, wir machen Politik nicht, um in die Politik zu gehen, sondern wir machen Politik, um Politik zu beenden. Ja? Das libertäre Utopia, das ihm da vorschwebt, ist halt die Abschaffung des Staates. Aber um das hinzukriegen, müssen wir eine Partei aufbauen, die nicht sektiererisch immer unter sich rumwerkelt und die nicht Reformismus betreibt und in die Politik will, sondern die sozusagen stark immer wieder dieses Dagegensein auch nach vorne stellt. Ne? Da tauchen natürlich viele leninische Motive drin auf, aber die sind ja auch nicht exklusiv leninisch. Die haben damals auch schon noch andere gedacht. Ne? Also diese Abgrenzung von Radikalismus auf der einen Seite und Opportunismus auf der anderen Seite ist jetzt kein Patent. Aber diese Idee, wir gehen immer wieder zu den Leuten hin und egal, was für einen politischen Konflikt es gibt, an jedem politischen Konflikt erklären wir ihnen nochmal, dass das ein Zeichen dafür ist, dass die da oben sie fertig machen wollen. Und dass das Einzige, was sie machen können, ist, sich auf unsere Seite zu stellen und dann zeigen wir es denen mal so richtig. Das ist sozusagen, das ist ein Move, der funktioniert interessanterweise im Rechtspopulismus heute immer noch sehr gut. Ne? Dass man sozusagen als quasi revolutionäre Partei auftritt. Auch wenn die Ziele, die man propagiert, gleichzeitig, oder vielleicht gerade weil die Ziele, die man währenddessen propagiert, gleichzeitig einen Großteil des Publikums fast schon harmlos vorkommen. Ne? Also Deutschland aber normal. Make America great again. Irgendwie so, das ist ja diese paradoxe Doppelfigur. Einerseits natürlich kann kein Mensch 30 Jahre in die Vergangenheit zurückreisen, aber man hat immer das Gefühl, aber das hat doch damals auch funktioniert, warum soll das heute nicht gehen? Ne? Und mit dieser Spannung kann man vor allen Dingen auch seine politischen Gegner immer wieder blamieren. Man weiß ganz genau, dass die Konservativen sich solchen Forderungen eigentlich nicht verschließen können, gleichzeitig aber nicht einlösen können, was sie dann versprechen müssen. Ne? Und ich meine, das ist das Letzte. Es gibt eine Lenin-Formulierung, die meines Wissens nach Murray Rothbard irgendwo auch aufgegriffen hat, aber ich finde die Stelle nicht mehr wieder. Man ist auch offen für Bündnisse, aber im Zweifelsfall stützt man seinen Verbündeten dann wie der Strick den Gehängten. Ne? Also diese Idee, diese Zerstörung der CDU, wie das dann zwischendurch, die Vernichtung der CDU war es ja sogar, die Zerstörung des Rezo, die Vernichtung war von Kram. Aber ich glaube, der Kernpunkt ist wirklich dieses, der quasi revolutionäre Anspruch, den man gleichzeitig als Mobilisierungskraft im politischen System selber nutzt. Das ist was, das hat lange, lange Zeit die Linke getan. Das war zumindest irgendwie Konsens, dass man das vorhat, ob es dann klappt oder nicht. Und das hat die Rechte sehr erfolgreich übernommen. Hm.
Nur kurz noch als Nachfrage, weil Sie gesagt haben, mit Verweis auch auf Schnellroda, die neue Rechte in Deutschland und dass man da Gramsci gelesen hat, ne, die ganzen Diskurse um Hegemonie. Das, was Sie jetzt für die US-amerikanische Rechte beschrieben haben, die neue Rechte dort, wird das auch so von der deutschen Rechten rezipiert oder sind hier vielleicht andere Ideengeber dann angesagt, aber es ist ein ähnlicher Diskurs oder?
Ich glaube, das ist schwer zu sagen, weil diese Diskurse auch immer schwer zu beobachten sind. Ne? Man sieht ja immer das, was sie vorführen. Und das, was sie vorführen, führen sie schon auch vor, weil sie es gerne vorführen wollen. Und ich habe schon das Gefühl, dass dieser neurechte Diskurs, der mit Schnellroda verbunden ist, der hat so einen Hang dazu, sich so intellektuell auszustellen. Ich glaube, deswegen war Gramsci da lange auch so wichtig. Ob das denn aber das ist, worum es politisch am Ende geht, also diese Debatte zwischen Kra und wie heißt er denn hier? Kubitschek, die dann da irgendwie in der Zeit auf einmal so irritierend positiv besprochen worden ist. Da ging es dann doch wieder um Fundamentalopposition versus sich anpassen und so. Da geht es dann doch wieder um taktische Fragen, die ganz, ganz nah an dem dran sind, was Murray Rothbard da auch beschreibt. Also es gibt da Versatzstücke von beidem und ich weiß manchmal nicht, was die Taktgeber sind. Ich glaube zum Beispiel, dass der Titel der Partei natürlich ein Wortspiel ist. Also, dass sie sich Alternative für Deutschland genannt haben, war einfach nur eine Reprise auf Merkels Alternativlosigkeit. Mhm. Aber dass das ein genialer Marketingzug war, weil sie in der Tat seitdem die einzige Partei sind, die anderen heißt, quasi, das passt dann wieder in diese Strategie. Und ich glaube, oft ist diese Strategie sowieso eher so ein evolutionärer Glücksfund, ne? Die sind wie andere Parteien auch. Man probiert halt alles aus, was geht. Und das, was läuft, macht man weiter. Ne? Ich glaube, dass diese, genau die Strategie, die ich gerade beschrieben habe, in vielen, vielen Teilen so zustande gekommen ist und dann die Gründe, die man dafür findet oder die historischen Bezüge, die man findet, oft auch an zweiter Stelle kommen. Also auch dieser Murray Rothbard-Text, auf den ich mich da beziehe, der reagiert ja schon auf die Senatoren-Sitzkandidatur des Grand Wizard des Ku Klux Klan in Louisiana. Ich glaube nicht, dass David Duke vorher Lenin gelesen hat. Ich glaube, David Duke hat aber eine erfolgreiche Kampagne gefahren und Rothbard hat das dann in seinen Worten erklärt. So.
Mhm. Die AfD schafft es erfolgreich, den Pol der Fundamentalopposition, wie Sie es gesagt haben, zu besetzen. Bundesweit steht sie gerade so bei 20%. Nicht, weil wir jetzt 20% Nazis haben, also die Gesellschaft komplett nach rechts gerückt ist. Wir haben vielleicht so 10% stabile Nazis, würde ich sagen. Sondern weil die Mitte keine Antworten auf Krisen hat, die Rechte erfolgreich Kulturkampf und Retrotopia den Menschen anbietet und die damit gewinnt. So. Und weil sie es schafft, die Mitte vor sich herzutreiben, die selbst nach rechts rückt. Also wir sehen ja einen politischen Rechtsruck vor allem, ja. Der vorangetrieben wird auch von der Union und der SPD in der aktuellen Regierung gegen Klima, gegen Migrantis, gegen Vielfalt, weil man meint, so die AfD schrumpfen zu können oder vielleicht auch selbst der Überzeugung ist, ja, mitunter. Also hätte mich mal interessiert, Herr Kumka, wie erleben Sie da diese Hilflosigkeit der politischen Mitte im Umgang mit der extremen Rechten?
Ich glaube, jetzt, doch nee, das macht mir Spaß, weil das kommt nicht so oft vor. Jetzt muss ich erstmal die CDU in Schutz nehmen. Nein, ich glaube, das Problem ist in der Tat, die haben sehr wenig Möglichkeiten. Also gerade CDU und SPD, ich glaube, was ich mir aus dem Kopf schlagen würde, ist diese Idee, dass sie hinterherlaufen. Ich glaube, ich würde immer daran festhalten, keine politische Partei fordert nichts, was sie nicht an ihrer Basis prinzipiell meint, ohnehin durchsetzen zu können. Und auch aus Gründen will. Ich glaube, auf der politischen Plattformebene erlaubt ihnen die AfD vielleicht auch endlich mal Sachen zu sagen, die sie ohnehin schon richtig fanden. Hm. Aber auf der taktischen Ebene, glaube ich, sind sie in der Tat Getriebene. Und sie sind Getriebene, weil sie sich auf dieses einmal eingespielte Polarisierungsschema, aus dem kommen sie von sich aus nicht raus. Weil sie immer in diesem Double Bind sind, sich einerseits untereinander unterscheidbar zu machen, überhaupt noch jemanden zu motivieren und andererseits sozusagen von der AfD abzugrenzen. Und deswegen kann die AfD je nach Wetterlage sie immer als zerstritten oder ununterscheidbar darstellen. Mhm. Und man steht dann irgendwie dumm da. Und das ist ja auch in der Tat so ein bisschen die Tendenz, die wir gerade sehen. Bundesland für Bundesland für Bundesland pendelt sich auf eine große Volkspartei versus die AfD ein. Und die anderen können sehen, wo sie bleiben. Und das ist einfach, das ist eine wahnsinnig schwierige Ausgangslage. Also ohne irgendwen konkret entschuldigen zu wollen, weil natürlich viel dummes Zeug passiert, aber trotzdem würde ich erstmal festhalten, da kann man keine richtige Wahl treffen. Ne? Also egal, in welche Richtung man abbiegt, man macht immer was falsch. Ich glaube auch, dass diese Idee, dass die so einfach was dagegen machen könnten, ist so ein bisschen ihre eigene Selbstwirksamkeitserzählung. Ne? Also die sie auch nicht lassen können. Aber ich glaube, insgeheim dämmert denen auch allen, dass es diesen, wenn wir es nur einfach so machen würden, so funktioniert das nicht. Zumal die anderen Parteien nicht eine Partei sind. Also jede Strategie, die da aufgeworfen wird, wird von wem anders konterkariert, weil man steht ja auch noch untereinander in Konkurrenz. Und für eine Partei ist immer die nächste Wahl die wichtigste, weil sonst sind irgendwann die Gelder weg und die Mitglieder weg und dann kann man es auch vergessen, egal wie gut die Langfriststrategie war. Ich glaube, dass wenn überhaupt, der Knacks aber auch nicht da liegt. Also ich glaube, wenn man aus diesen Überlegungen überhaupt Schlüsse ziehen will, was man ja nicht muss. Also ich finde, man kann auch mein Buch lesen bis zum Fazit und kann sagen, gut, dann ist es eben so. Das ist nicht schön, aber dann ist es eben so. Aber wenn man daraus Schlüsse ziehen will, die ja dann streng genommen auch nicht mehr in den Einflussbereich der soziologischen Theorie erstmal fallen, sondern die Frage von politischen Vorstellungen, dann ist ein Schluss, den man daraus ziehen muss, wenn die AfD so stark ist, weil sie diesen Pol besetzt, dann muss man sie von diesem Pol wegkriegen. Und von diesem Pol werden sie CDU und SPD ohnehin nicht wegkriegen. Von diesem Pol werden sie auch die Grünen nicht wegkriegen. Von dem Pol kann vielleicht die Linke, aber ich will das gar nicht auf die Linke als sozusagen eine Lösung zuspitzen. Das habe ich übrigens im Buch auch nirgendwo geschrieben, dass es um eine linke Opposition geht. Sondern erst, wenn ich es auf diese Gewissheit zuschreibe, zu sagen, wenn das wirklich der Punkt ist, also wenn die beiden Diagnosen stimmen, das Problem der Gegenwart ist viel eher der Aufstieg der extremen Rechten als Polarisierung an sich. Und der Aufstieg der extremen Rechten muss zu relevanten Teilen daraus erklärt werden, dass sie sich diese Polarisierungsstruktur zunutze machen, indem sie diesen Pol besetzen. Dann ist die einzig logische mittelfristige Antwort, sie von diesem Pol wegzukriegen. Und das heißt, entweder man muss sie verbieten, dann sind sie da einfach nicht mehr, weil sie nicht mehr da sind. Dafür sehe ich aber gerade weder die Ressourcen, noch den Willen, noch irgendwas, was in die Richtung geht. Oder man muss sie von diesem Platz wegkriegen. Und von diesem Platz kriegt man sie nur weg, indem den wer anders einnimmt. Weil das scheint mir, ich kann das historisch nicht, also theoretisch nicht beweisen, aber nach der Beobachtung von allem, was ich gesehen habe, Polarisierung scheint immer bipolar zu sein. Also in Wirklichkeit gibt in dieser Polarisierung immer ein Pol den Takt an und die anderen richten sich danach aus. Das heißt, wenn jemand Fundamentalopposition für sich glaubhaft machen kann, dann hat er eine Chance, die AfD von diesem Platz zu schubsen. Nur muss man sich auch klar machen, dass man sich das nicht einfach vorstellen kann, wie so ein Beschluss des Geschäftsausschusses der Gesellschaft. Also alle Parteien setzen sich zusammen und sagen, sie brauchen jetzt mal eine andere Opposition. Sondern es ist halt klar, das muss entstehen und wird im Konflikt entstehen. Ne? Man kann sagen, im Interesse von dem, was uns vielleicht an dem, was gerade ist, schon noch lieb und teuer ist, wäre es eigentlich gut, eine andere gefährliche Opposition zu haben, die nicht sozusagen die Gesellschaft konstant nach rechts treibt und diesen Konflikt auf dem Rücken von Leuten austrägt, die sich nicht wehren können. Aber es funktioniert nur, wenn diese Opposition von den anderen Parteien auch als bedrohlich angenommen wird. Ne, sonst stellen die sich in ihrer Kommunikation nicht drauf ein.
Ja.
Und deswegen ist das überhaupt kein Rezept für irgendwas, sondern erstmal eigentlich eher eine Frage. Also das Buch hört eher mit einer Frage auf als mit einer Antwort. Und die Frage ist, was folgt denn daraus jetzt? Und ich glaube, baseline-mäßig folgt daraus erstmal nur, und das wäre dann vielleicht auch so ein bisschen zurück auf Anfang, dieses Haare raufende sich Sorgen machen um die Polarisierung kann man sich stecken. Und auch wenn die Situation gerade düster ist, und das ist sie, kommt man aus der auf keinen Fall raus, in der man jetzt Konflikte hinten anstellt. Also ich glaube sozusagen, jede Form von gesellschaftlichem Konflikt, die man offensiv austragen kann, ist ein potenzieller Kandidat dafür, die AfD von diesem Platz zu verdrängen. Das ist, glaube ich, eher das Plädoyer.
Ja, die Polarisierung umarmen, aber richtig polarisieren ist so ein Stichwort, was sie geben. Und ich halte es auch für ganz essentiell, dass die Linke diesen Spot der Fundamentalopposition immer mehr besetzt, dass irgendwann, na, vielleicht in einem Jahr die Linke der Angstgegner ist, vielleicht auch viel später mit 20% und die Mitte vor sich hertreibt. Das wäre doch zunächst einmal das Idealszenario. Genau, aber vielleicht können Sie noch, Herr Kumpka, ein, zwei Takte sagen dazu, polarisieren aber richtig. Was heißt denn das vielleicht auch konkret, ja? Mhm. Also, wenn wir uns einig darüber sind, dass wir auf dem Spot, den jetzt die AfD besetzt, da muss irgendwie die Linke landen im Idealfall. Die Grünen können es nicht, dafür sind die viel zu sehr in dieser Habeck'schen Mitte, Konsens, Orientierung, die SPD und die Union ohnehin nicht. Was sind da aus Ihrer Sicht dann vielleicht wichtige Lehren für linke Kräfte?
Also Lehren kann ich keine bieten. Lehren muss die Linke selber generieren, wenn sie welche haben will. Ich glaube, es ist eher so, ich weiß auch gar nicht, ob die Grünen das nicht können. Vielleicht können die das auch, aber halt in der jetzigen Fassung jetzt gerade machen sie es halt nicht. Während man bei den Linken beobachten kann, glaube ich, dass dieser Überraschungserfolg der letzten Bundestagswahl durchaus was mit ihrer sehr konfrontativen Wahltaktik zu tun hat. Also ich glaube, jenseits von Heidi Reichenecks Rede war dieses, wenn die Wasser steigen, steigt der Reiche auf die Yacht, waren die einzigen konfliktorientierten Aussagen im ganzen Plakatwahlkampf, die ich gesehen habe. Und ich glaube, das hat ihm gut getan. Mhm. Also in den Umfragen, in Wahlergebnissen zumindest. Ob man das richtig findet, ist davon völlig unbenommen. Ne? Das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, was man mitnehmen könnte, ist eben erstmal einfach, dass man es machen muss. Also, dass man irgendwie mit den Problemen kämpfen muss. Mittelfristig wird die AfD nur weggehen, wenn man sie von diesem Platz schubst. Und das muss man gleichzeitig vor dem Hintergrund ausfechten. Und da erzähle ich den Leuten ja auch gar nichts Neues. Das wissen die, glaube ich, selber. Aber vor dem Hintergrund, dass man natürlich gerade es mit einer starken AfD zu tun hat und es deswegen situativ immer wieder angezeigt sein kann, auch mit den anderen zusammenzustehen. Und die Frage ist, wann ist was richtig? Und wann macht man sich unglaubwürdig, wenn man das tut? Und wie kann man kommunizieren, dass man das vielleicht auch nur tut, weil sonst? Ne? Das ist sozusagen einfach ein Problem, vor dem eine Partei steht, die das Problem hat, dass sie jetzt gerade nicht neu polarisiert, sondern in eine Situation kommt, die schon als sozusagen Struktur aufgebaut ist. Ne? Und
ja, die Debatten gab es ja mit Blick auf die Märzwahl und auch auf die Bundesverfassungsrichterinwahl, ne? Im Parteiumfeld, ne? Hat man sich da klug verhalten, aber das Problem ist da, ne? Fundamentalopposition, gleichzeitig muss man irgendwie gegen die AfD gewisse Institutionen schützen, so.
Ne? Dazu muss man sich, oder ob man das muss, muss man sehen, aber man muss sich klar machen, dass das Dilemma ist, vor dem man steht. Und genauso wie ich gerade bei der CDU meinte, ich muss sie da ein bisschen Schutz nehmen, würde ich da auch bei der real existierenden Linken sagen. Ist ja wirklich auch alles andere als einfach, vor allen Dingen, wenn der Laden dann in sich auch nicht einfach eine kohärente Organisation ist, wo alle sowieso dasselbe vorhaben. Ne? Aber also ich sage mal, man muss irgendwie dieses Dilemma annehmen, man muss Opposition machen und das geht auch nicht nur für die Linke, das geht auch für alle anderen. Aber wenn ich mir was wünschen dürfe, darauf bezog sich das richtig eigentlich eher. Das ging gar nicht so sehr um Wahltaktik oder die Frage, wie Parteien sich aufstellen sollen, sondern eine andere Beobachtung, die ich gemacht habe, nämlich, dass diese rechtspopulistische Strategie darüber, dass sie eigentlich nur eine Strategie gegen die Politik ist. Also im Sinne von, die politischen Eliten wollen uns betrügen, wir wollen politische Eliten werden anstelle der politischen Eliten. Das ist so eine Kommunikation, die heiß läuft, weil sie leer läuft. Es gibt da drin nichts, wo die anderen sich lernend drauf einstellen können. In dem Sinne von, im Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit ist zumindest der Sozialstaat rausgekommen. Das heißt ja nicht, dass der Antagonismus aufgelöst wurde, aber das war sozusagen ein lernfähiges System. Bei der gegenwärtigen Polarisierung habe ich das Gefühl, das Einzige, was dabei rauskommt, ist sozusagen Entscheidungsentschlossenheitsgestenaufführung. Also ich glaube, dass Migration so zentral geworden ist in diesem Streit, hat auch was damit zu tun, dass, so zynisch das ist, man an diesen Leuten am bequemsten vorführen kann, wie man durchgreift, obwohl man eigentlich gerade gar nicht durchgreifen kann. Also obwohl sozusagen all die Probleme man überhaupt nicht in den Griff kriegt. Aber man kann die Leute beim Schlafittchen packen und ins Flugzeug setzen. Na, und ich glaube, deswegen ist das für die Selbstinszenierung der Trump-Regierung so wichtig, aber deswegen ist es auch für die gegenwärtige Regierung in Deutschland immer eine Frage, wie sehr führe ich daran quasi vor, was für ein harter Hund ich bin, um mich sozusagen als entschlossen vorführen zu können. Und ich glaube, wenn man das loswerden will, wäre das ja nun wirklich auch einfach, also das ist ja teilweise manifest menschenverachtend, was da passiert. Wenn man das loswerden will, dann geht das, glaube ich, nur über eine Polarisierung, die einen Gehalt hat, der auch jenseits der Politik wirklich auf das Leben der Menschen trifft. Also ich glaube, dass zum Beispiel eine aufgeheizte Debatte über Sozialpolitik als Kern sozusagen einer polarisierten Kommunikation den Vorteil hat, dass es darin nicht nur um Politik geht, sondern dass die Leute ganz klar merken, dass es da um sowas wie ökonomische Selbstbestimmung geht, dass es da um ihre Interessen geht und sich da in einer ganz anderen Weise zu ins Verhältnis setzen können. Und dann dreht die Polarisierung nicht so hohl. Also das richtig, weil es mir auch gar nicht um die Linke ging unbedingt in dem Fazit, sondern wirklich erstmal einfach um die Frage, wie kann es denn irgendwie weitergehen jetzt, war nicht so sehr bezogen auf, was wäre die richtige Taktik im Polarisieren, sondern eher, kann man denn unterscheiden zwischen guter und schlechter Polarisierung? Und ein vorsichtiger Vorschlag war, je mehr es sozusagen um was geht, was im Leben der Leute einen Unterschied macht und je weniger das sozusagen auf dem Rücken von Leuten ausgetragen wird, die gar nicht mitmachen dürfen, umso eher hat das eine Chance, auch fruchtbar zu sein, was dabei rauskommt. Es wird genauso hitzig sein, die Gesellschaft wird sich weiter als gespalten wahrnehmen, die Leute werden das gefährlich finden, Leute werden sich die Haare raufen, ohne Frage. Aber ich glaube, das ist tendenziell lernfähiger und das war mir wichtig, nochmal rauszustellen, dass es da noch einen Unterschied gibt. Auch um sozusagen nach dieser sehr, das hat ja auch eine gewisse Flughöhe, dieses Buch, ne, theoretisch. Um nach dieser Vogelperspektive, in der das so oft ist, nochmal zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, ich sehe schon, dass das, was hier gerade passiert, Leute ganz konkret betrifft. Und dass das natürlich eine Frage ist, wie man das ändern kann. So.
Ja, voll. Muss für die Linke nicht nur die Partei drum gehen, sich klar auf die Seite von Menschen zu stellen, die vom rechten Kulturkampf zum Ziel freigegeben werden und bei allen möglichen Themen ja immer wieder den Klassenkampf reinzubringen, weg vom Kulturkampf zu kommen. Klima, Migration, Aufrüstung, eat the rich, always. Also wenn die AfD als Polarisierungsmaschine zwischen unten und noch weiter unten spaltet, muss die Linke Hardcore-Polarisierungsmaschine gegen oben sein. Ja? Also polemisieren, austeilen. Nur wenn wir Milliardäre abschaffen, gibt es materielle Sicherheit und Freiheit für alle. Ja, und sehr erwartbar, dass man dafür angegriffen wird. Wir sehen ja, dass man dann auch mit der AfD in einen Sack gesteckt wird und als populistisch oder polarisierend bezeichnet wird. Mhm. Es sei die Abschaffung von Milliardären dasselbe wie Hetze gegen Migrantis oder nicht weiße Deutsche, so, ne? Also, da sehen wir auch schon so Hufeisen, informierte Gleichsetzung. Ist auch nicht verwunderlich, ja, zwischen Rechtspopulismus und linkspopularer Politik, ja.
Das ist genauso wie die AfD mit den Ausländern und so. Ja, ich glaube, das ist ein Unterschied zwischen einer Konfliktkommunikation und dem, was gemeinhin als Populismus geht. Also, es gibt diese zwei, es ist irgendwie so eine Fehlleistung, die ist mehreren Leuten passiert, die mein Buch gelesen haben, die immer gesagt, es wäre ein Plädoyer für Linkspopulismus. Und ich glaube aber in der Tat, in der Kommunikation eines Großteils der politischen Mitte, wie sie sich selber nennt, oder eben auch bestimmter Formen sozusagen des eingespielten Feuilletons, ist dieser Unterschied nicht sichtbar. Ne? Also sobald sozusagen in Konflikten kommuniziert wird, also streng genommen nicht populistisch kommuniziert wird. Populismus argumentiert eigentlich immer damit, es gibt ein gutes Volk und wenn wir diese böse Elite jetzt endlich besiegt hätten, dann wäre das alles kein Problem mehr, ne? Den Konflikt reinzutragen, zu sagen, nö, es gibt hier einfach einen Konflikt, den müssen wir ausboxen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass irgendjemand was falsch macht, sondern wir stehen uns hier einfach gegenüber. Ne? Diese Sorte von antagonistischer Kommunikation ist meiner Meinung nach eigentlich antipopulistisch und ist, wenn dann überhaupt, wahrscheinlich sogar der stärkere Teil des Arguments gewesen. Dass das vom Rest als Populismus angenommen wird, ist insofern erwartbar, weil im politischen Betrieb die einzige einfache Antwort, die man immer geben darf, ist, dass der Gegner zu einfache Antworten hat. Außerdem muss man die Konkurrenz ja auch loswerden. Aber das soll man den Leuten ja auch nicht vorwerfen. Ich meine, dafür machen sie Politik. Was wäre das für eine CDU, die die Linkspartei erstmal in Ruhe groß werden lässt? Das ist ja auch eine komische Erwartung. Hm. Ne? Ich glaube, man muss sich eher klar machen, wenn man das so unterschreibt. Und ich bleibe jetzt wirklich in diesem Konjunktiv, weil ich das wichtig finde, für mich auch die Rollen so ein bisschen zu trennen. Aus der Perspektive von dem, was ich beschrieben habe, würde ich erstmal sagen, wenn man das so unterschreibt, sagt die Linke, nimmt sich das zum Ziel, hat sowas vor, macht sie das denn? Kann man feststellen, okay, in Schritten scheint es zu passieren. Es wird die ganze Zeit begleitet von diesem Dilemma, das ich schon erwähnt habe, zwischen man muss aber irgendwie auch Dinge in Schutz nehmen, verteidigen und so weiter und so fort. Man ist nicht so sehr der Nein-Pol, wie die AfD sich das in vielerlei Hinsicht erlauben kann. Und dann muss man aber, glaube ich, eben von außen sagen, und dann muss man damit rechnen, so eine Strategie funktioniert auch nur im Gegenwind. Also ich glaube, man darf jetzt auch nicht den Fehler machen, und den sehe ich gerade manchmal, wenn man das sozusagen jetzt enttäuscht zu sein, dass der politische Gegner das Spiel so annimmt. Hm. Also natürlich ist das ein Move, dass man jetzt im Geheimdienstausschuss nicht sitzt. Das ist aus vielerlei Gründen problematisch. Aber es ist auch ein Zeichen davon, dass es Leute gibt, die merken, dass sich hier ein politischer Konflikt abzeichnet. Und ich würde eigentlich immer eher sagen, also sowas viel, also wenn das sowas wie eine Taktik, so eine Strategie sein soll, dann muss man sowas ausschlachten. Natürlich jetzt im Ausschlachten auch, dass man es bedauert und sagt, man hätte so gerne und so. Aber das sollte man sich dann zumindest nicht selber glauben. Ne? Das sehe ich gerade viel, viel eher. Sozusagen, weil das Dilemma so schwierig ist, was es ist, glaube ich, aber weil das Dilemma so schwierig ist, man auch für sich selber nicht zu einer Eindeutigkeit findet, was man ja gerade eigentlich erwartet. Und das sozusagen nach der Geschichte der letzten Dekaden und nach allem, was als Zukunftsoptionen für die Linke auf dem Tisch liegen, man mit der Gegnerschaft der CDU rechnen muss, wenn man eine politische Strategie verfolgt, das halte ich schon für einigermaßen self-evident.
Ja, auf jeden. Herr Kumka, die Zeit ist leider furchtbar gerannt. Ich muss tatsächlich gleich los. Deshalb vielleicht nur noch zum Abschluss ganz, ganz kurz mal weg von der Sphäre der Politik hin zu unseren Zuhörenden. Und nur ganz kurz von Ihnen. Was haben Sie vielleicht zum Ende dieses Podcasts hier noch für einen Tipp an die Zuhörenden mit Blick auf diese ganzen Debatten um Polarisierung und auch die Fallstricke, die es da gibt?
Also erstmal würde ich sagen, immer Ruhe bewahren. Also der moderne Nationalstaat ist um seine Spaltung besorgt, seit es ihn gibt. Das ist kein Zufall, dass sozusagen diese großen Reden, a house divided cannot stand und it was the best of time, it was the worst of time, und diese, das ist alles sozusagen Ende des 19. Jahrhunderts mit der Etablierung des modernen Nationalstaats passiert. Und seitdem hört es nicht auf. Und meistens sind die Phasen, wo es am gespaltensten ist, im Nachhinein die, wo man sagt, das waren Sternstunden der politischen Auseinandersetzung. Also erstmal da von nicht beunruhigen lassen. Aber jedes Mal, wenn es um Polarisierung geht, lohnt sich die Frage, wer eigentlich die konkreten Akteure und die konkreten Betroffenen von dem sind, was einem hier gerade Sorgen macht. Und meistens ist es sinnvoller, darüber zu reden, als über Polarisierung zu reden. Eine Polarisierung ist, das haben Kaube und Kieserling in ihrem Buch Die gespaltene Gesellschaft, das ist die ideale Vokabel für händeringende Kommunikation. Sobald jemand Polarisierung sagt, sind alle mit Bedauern beschäftigt. Und man kommt überhaupt nicht zu dem Punkt, irgendwelche politischen Probleme anzugehen. Also ich finde, jenseits sozusagen der Frage, wie Kommunikation in dieser Gesellschaft funktioniert, ist eine total spannende Frage. Ich habe das gerne bearbeitet. Aber ich glaube, im politischen Alltagsgeschäft immer klar machen, politischer Konflikt kommt nicht aus den Köpfen der Leute. Politischer Konflikt ist vollkommen normal. Das politische System kann gar nicht ohne. Und wenn ich Probleme damit habe, dann ist die Frage nach konkreten Problemen mit konkreten Akteuren, die konkrete Dinge tun. Und dann sollte man besser darüber reden. Ich glaube, das wäre es in a nutshell.
Herr Kumka, danke Ihnen vielmals.
Ich danke, hat Spaß gemacht.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr dabei wart. Wenn ihr euch mehr fürs Thema interessiert und zum Beispiel in das Buch von Nils Kumka reinlesen wollt, dann schaut doch gern mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Genau, und bitte vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, werdet doch gerne Fördermitglied. Damit sorgt ihr dafür, dass ich unabhängig, kostenlos und werbefrei weiter senden kann. Klickt euch also nach der Folge durch auf die Förderplattform Steady. Das geht über die Shownotes oder über dissenspodcast.de und schließt eine Fördermitgliedschaft ab. Geht schon ab 3 € im Monat. Ja, das war's dann noch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.